Dann darf ich Sie ganz herzlich zum abschließenden Vortrag des diesjährigen Paraflow-Symposiums begrüßen. Ich bin sehr froh, ich meine, die Bemerkung über die Beiträge am letzten Tag der Tagungen, darüber müssen wir vielleicht dann später diskutieren, und zwar im Rahmen der Abendveranstaltung, aber darauf kommen wir noch zurück. Nein, ganz im Ernst, ich freue mich sehr, dass wir mit Elina Mikile, eine Kollegin aus den Bereichen Literatur als auch Literaturwissenschaft, gewinnen konnten, die zum Thema Autor 2.0 Schreiben ohne feste Identität sprechen wird. Elina hat durch eigene Forschungs- und Lehrauf- und Schreibaufenthalte im Ausland und dann in Wien, in St. Petersburg am Schweizer Literaturinstitut und eben auch durch ihre Studien in Wien praktisch und theoretisch diese Erfahrungen sammeln können. Sie hat im Rahmen der vergleichenden Literaturwissenschaft ihr Diplom erworben mit einer Arbeit über Poesie im Internet, also mit dem Schwerpunkt Netzliteratur, ist die erste Absolventin des Promotionslehrgangs am Institut für Sprachkunst an der Universität für angewandte Künste in Wien und ist derzeit als freie Forscherin in Berlin tätig. Ich freue mich auf die Ausführungen, die es ansonsten geheimnisvoll geblieben sind. Sie werden es vielleicht nachher immer noch sein, wir werden sehen. Vielen Dank, dass du da bist und ja, ich freue mich.
Okay, ich auch. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Der Titel meines Vortrags, wie gesagt, Autor schreiben ohne feste Identität. Zu Beginn ein paar Worte zu meiner Motivation für diesen Vortrag. Also wesentlich scheint mir die Tatsache, dass ich oder beziehungsweise im Zuge meiner sukzessiven Sprach-, Kultur-, Orts- und Diskurswechsel sich eine Eigensprache herauskristallisiert hat. Dieser Idiolekt bildet die hybride Schnittmenge wissenschaftlich-theoretischer, erklärativ-literarischer und essayistisch-poetologischer Sprache. Mein heutiger Beitrag ist als eine klassische Wasserglaslesung mit sporadischen Multimedia-Elementen inszeniert. Und konzipiert ist er als eine performativ-prozessuale Innenansicht, und zwar in einer literaturwissenschaftlich-literarischen Mischsprache, so dass es hier und jetzt zu Querverbindungen unter meinen drei Teilidentitäten kommt. Diese Oszillation kann man als einen Versuch betrachtet werden, grenzübergreifend zu vermitteln, in einer faktiven Mehrfachschrift, die im undurchschaubaren Sprachbereich angesiedelt ist. Die Ausdrucksweise spiegelt das Thema meines Vortrags, den hybriden Charakter der transitorischen Ästhetik der postmodernen Literaturlandschaft auf der Metaebene wider. Schreibende Nomaden, sowohl in physischer wie in intellektueller Hinsicht, verstehe ich diesen Duktus als einen integralen Bestandteil meiner Identität. Dazu kommt ebenfalls hier und jetzt eine interaktive Komponente, die nach gegenseitiger Annäherung fragt. Es geht mir nämlich um ein Hinterfragen jener blinden Gewohnheiten, das heißt jener für uns unsichtbaren oder aber ohne Nachdenken ablaufenden Deutungsmuster, die unsere Textrezeption prägen. Aus diesem Grund mag diese Art intuitives Code-Switching während meiner polyidentitären Auseinandersetzung mit Literatur zunächst fremd anmuten. Code-Switching, das ist ein Terminus aus der Linguistik, der das Wechseln von einer Sprache in eine andere durch einen Sprecher in einem textuellen Kontext bezeichnet, was insofern eine Tautologie ist, als in dem Moment, in dem ich den Begriff auf Deutsch verwende, im Code-Switching betreibe. Dies nur als Parenthese, die an dieser Stelle wohl weniger ungewöhnlich als rein verwirrend wirkt. Verwirrung, Hybridität, Identität. Fast beiläufig haben wir gleich zu Beginn bereits wichtige Bestandteile der migratorischen Ästhetik, der literarischen Postmoderne miteinander in Berührung gebracht. Gemeint ist dieses Jonglieren mit meinen unterschiedlichen Ich-Polen als eine Art Gegendiskurs, um dualistischen Denkmustern einzelne alternative Anhaltspunkte anzubieten. Hoffentlich als inspirierende identifikatorische Queer-Verbindungen. Soweit zur Erklärung. Ich wuchs in Visegrad im ehemaligen Jugoslawien auf, bis zu meinem 14. Lebensjahr. Dann flohen wir mit meiner Familie nach Heidelberg. Meine Eltern zogen in die USA weiter, ich ging ans Literaturinstitut in Leipzig. In meinem dort entstandenen Debütroman beschreibe ich den Jugoslawienkrieg aus der Perspektive eines Kindes. Dafür bin ich mehrmals in die alte Heimat gefahren, habe mich erinnert und Interviews geführt. Der Roman wurde ein weltweiter Erfolg. Auf Lesetouren bereiste ich zahlreiche Länder, zog nach Berlin, nahm Lehraufträge in der Schweiz und den USA an. Seit ein paar Jahren wohne ich in Hamburg. Aber zu dieser Zeit erhielt ich den deutschen Pass. Wer bin ich? Question pour un champion. Mein Name ist Sascha. Ich bin eigentlich permanent und überall fremd. Wäre ich das nicht, würde ich sofort zu schreiben aufhören. Autor Sascha Stanisic personifiziert den Begriffswandel von Migrantenliteratur zu Literatur ohne festen Wohnsitz. In seinem zweiten mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichneten Roman Vor dem Fest holt er den Balkan Spirit in die brandenburgische Uckermark. Per Zufall habe es dort einen Ort gegeben, welcher da zunächst als Schauplatz intendierten Landschaft in der Heimat geähnelt habe. Ein lokalisiertes Lokalkommerie, das Unruhe stiftet. Geschichten brechen aus dem Gemeindearchiv heraus und werden in der Dorfkneipe sowie von anderthalb Neonazis weitergesponnen. Das ist Fest, auf das die ganze Ortschaft vorbereitet, das einmal ja kommen muss, bleibt aus. Tja, am Ende doch mehr Godot als Kusturica. Jedenfalls wartet der seinerseits aus der Tschechoslowakei stammende Berliner Autor Maxim Biller vergebens auf einen fremden Messias, der den gegenwärtigen deutschsprachigen Roman zu mehr Tiefe und Gesellschaftsrelevanz verhelfen soll. Unser aus heterogenen Teilidentitäten bestehenden Nomaden- und Patchwork-Biografien verkomplizieren und pluralisieren sich zunehmend. Bei gleichzeitiger Beschleunigung unseres Lebensrhythmus fällt es zunehmend schwer, seiner bzw. einer Sache auf den Grund zu gehen, bis unter die Oberfläche zu tauchen. Solch ein Streben fordert Mut, denn es verbirgt die Gefahr, dem Selbstbestimmungen und Erfolg verheißenden Optimierungswahn im indirekt proportionalen Tempo hinterherzuhinken. Wahn ist gleich Vision, ist gleich Fiktion. Doch in dieser schnell zusammengereihten Gleichung fehlen die Verbindungsglieder. Und doch geht es gerade darum, um Angleichung. Genau das ist ein im Feuilleton häufig beklagtes Merkmal postmoderner Literatur. Migrant, bleib bei deiner Geschichte. So Billers Gegenrezept, das einigen seiner Kollegen zu einengend daherkommt und von ihnen ebenso einseitig kritisiert wird. Ein aneinander vorbeireden, welches das tatsächliche Atu der Tanz- und interkulturellen Literaturen mit metadiskursiver Bravour verfehlt. Die im Grunde dichotomisch geführte Geralle wirkt schnell anachronistisch, insbesondere angesichts des zum Streit stehenden Themas. Denn infolge mehrfach vollzogener sprachlicher, kultureller und geografischer Perspektivwechsel, das heißt eine Lebensrealität, auf der die Literatur ohne festen Wohnsitz fußt, gibt es am Ende meistens mehr als nur two sides to every story. Eine alternative Art, um über Billers Forderung bzw. Aufforderung, die ich vorhin mit den Worten Migrant, bleib bei deiner Geschichte zusammengefasst hatte, also eine alternative Art, um darüber zu reflektieren, wäre diese Aufforderung weniger als eine von außen aufgedrückte Einschränkung, denn als eine Art subjektive Qual der Wahlsituation anzusehen. Wenn die eigene Geschichte sich in Geschichten pluralisiert, bietet das Selbstnarrativ nicht bereits ausreichend Material für dessen heterogene Variationen? Ich bin eigentlich permanent und überall fremd. So ein zentrales, wiederkehrendes, literarisches Schreibmotiv, das uns in einer kreisförmigen Bewegung an den Anfang meines Vortrags bringt. Es ist ein Leitmotiv, das die Migrantenerfahrung ganz wie das World Wide Web uns alle von physischen Orten befreit. Eine Art Kompatibilitätsproblem der Seelenlandschaft mit der Umgebung, das im inneren Empfinden wurzelt und dazu anspornt, gegen das Gefühl des Andersseins anzuschreiben. Dazu gehören oder nicht dazu gehören? Dies ist eine Frage der inneren Perspektivsetzung, ein dialektischer Kampf der Ich-Entwicklung. Stanisic habe es bei der achtjährigen Entstehung des erwähnten Romans viel Überwindung gekostet, sich an das fragmentarische Schreiben heranzuwagen. Hingegen ersetzt er in der Regel in weiblichen, literarischen Selbstdarstellungen eine Textstruktur mit repetitiv, kumulativ und zyklisch wiederkehrenden Passagen lineare Entwicklungsabläufe. Darüber hinaus haben wir es hier mit einer allgemeinen postmodernen Dramaturgie bzw. Antidramaturgie zu tun, die in unserer im doppelten Wortsinne hypertextuell vernetzten Gegenwart eine Konjunktur erlebt. Im deutschsprachigen literarischen Feld behaupten sich Frauen zunehmend, nicht zuletzt dank nichtmuttersprachlicher Schreibender, die sich früh an eine komplexe Denkstruktur gewöhnt haben, die der Ambiguität der heutigen pluralistischen Lebenswelten ähnelt. Das Erlebnis des Transitorischen spiegelt ein zeitgemäßes Lebensgefühl wider. Die sogenannte Migrationsliteratur, die bisweilen als, Zitat, der bedeutendste Beitrag zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur gehandelt wird, befindet sich selbst in Bewegung, wie am Beispiel von Stanisic deutlich wird. Noch sind die nichtmuttersprachlichen Autoren in der deutschsprachigen Literaturlandschaft vorwiegend osteuropäischer und türkischer Herkunft. Doch angesichts der zunehmenden Verschulung und Internationalisierung, um an dieser Stelle das Wort Globalisierung zu vermeiden, also aufgrund der Verschulung und Internationalisierung von Literaten, kann ein weiterer Paradigmenwechsel prognostiziert werden, nämlich die Zunahme an Selbstnarrativen sogenannter Elite 2 bzw. Elite Mehrsprachiger, die sich im Laufe eines kosmopolitischen Werdegangs ihrer Eltern aus freien Stücken bzw. Bruchstücken Sprachkenntnisse angeeignet haben. Was sich in Bewegung befindet, lässt sich nur schwer kategorisieren, wie die zahlreichen Termini für deutschsprachige Literatur nicht muttersprachliche Autoren demonstrieren. Gemein haben diese Bezeichnungen, dass der Autor als reale Person mit den ihm zugewiesenen Kategorisierungen oft hadert. Wer out of the box denkt, um sich authentisch zum Ausdruck zu bringen, den packt beim Schubladendenken rasch ein Gefühl der Klaustrophobie. Ausbrechen, etwa so hieß die Devise der Mutter der Ich-Erzählerin dieses Textes. In ihrer Jugend reiste diese mit dem Zug durch ganz Europa, um in der Stadt Pula ihrem jugoslawischen Brieffreund zu begegnen, der infolge eines Unfalls zum gleichen Zeitpunkt in einem deutschen Krankenhaus lag. Das heißt, die erste Person Singular in meiner einleitenden Biografie bleibt eine fiktive metaliterarische Inszenierung. Eine Variation jener ausgeklügelten Masken, die sich literarische Autoren im Namen ihrer Figuren aufsetzen, um der Selbstentblößung zu entgehen. Ein Katz-und-Maus-Verwirrspiel, da der Leser seine in der Postmoderne erneut entflammte Lust am Autor dank Google virtuell jederzeit befriedigen kann, um alles erdenklich Mögliche in diese kulturelle Sehnsuchtsfigur hineinzuprojizieren. Solch eine Indiskretion entkommt die Ich-Erzählerin am ehesten, indem sie sich auf der Stelle, das heißt an dieser Stelle, in eine Philologin verwandelt. Eine Metamorphose vergleichbar mit dem modernen, dezentrierten Subjekt, das der Überwachungsstaat zunehmend in die Abkapselung treibe. Das Inseldasein, die Position am Rande, schärfe den Blick, so Ilmar Rakusa, mit der zweifachen Erfahrung einer Schriftstellerin und promovierten Slawistin-Romanistin, die als Kind über eine Reihe osteuropäischer Länder in die Schweiz bzw. migrierte. Sie hat recht, dort, wo sich unsere Literaturwissenschaftlerin, Romanistin völlig inkognito ihre Leidenschaft hingibt, die der Materialität schriftstellerischer Tintenkleckse gilt, deckt sie bei ihrer Detektivarbeit an der doppelten Schilderung der Affäre der französischen Autorin Annie Ernaux ein äußerst kompromittierendes Detail auf. Der autofiktionalen Darstellung heißt der Protagonist, ein verheirateter russischer Diplomat aus Gründen der Diskretion, lediglich A. In dem 10 Jahre später veröffentlichten Journal Intime S. Per Zufall fährt unsere Romanistin ebenso doppelgleisig wie Frau Ragusa. Das heißt, sie entblößt sich als halbe Russistin spätestens mit ihrer Vermutung, die reale Person hieße Alexandr bzw. Sascha, wobei der Kosename der intimeren Beichte vorenthalten bleibt. Normalerweise handelt es sich bei der Konstruktion derartiger momentaner Identitäten um einen tunlichst zu vermeidenden exegetischen Fauxpas. Doch die Methoden einer Literaturwissenschaftlerin würden allmählich idiosynkratischer, künstlerischer und antiautoritärer. Angesichts der Konjunktur des Künstlers sowie der heutigen Ludifizierungstendenz sehe ich dies als eine diskursiv befruchtende Kontamination, als Nebenprodukt der neoliberalen Bohème, wo die sinnstiftende Selbstbestimmung mit Selbstausbeutung oszilliert und sich die Wege sich durchkämpfender akademischer Nomaden kreuzen. Passend hierzu gibt es eine weitere Metamorphose. Die Literaturwissenschaftlerin widmet sich dem Schillerschen Spieltrieb und drückt als kreativ flexender Homo Ludens weiterkräftig auf die Tintentuba. Schreibwelten verdrehen sich und in der intersexuellen aneinander geratenden Buchstabenfolge entsteht ein postmodernes Verwirrspiel, in dem sich Autorinszenierungen bzw. Autorinszenierungen multiplizieren, und zwar mit Insistenz. Die plötzlich vor Selbstbewusstsein trotzende Selbstpromoterin-Autorin fasst die polyamoröse Gemengelage zusammen. Die Geschichte handelt davon, wie das Kindesalter-Ego des realen Autors Sascha Stanisic, das in seinem Erfolgsdebüt Alexander heißt, eines Tages in Annie Ernaux's Schlafzimmer neben seinem Namensvetter aufwacht, der sich im weiteren Verlauf als seine weibliche Doppelgängerin entpuppt. So der Elevator Pitch voller Hoffnung, der bei der Verlagslektorin auf taube Ohren prallt, da diese in ihm weder eine Coming-of-Age-Geschichte erkennen, noch die beabsichtigte Genreverwirrung dem markttechnischen Peritext-Roman klar zuordnen kann. Genderverwirrung schmeißt die Russistin ihr den Clou zum Selbstkostenpreis hinterher. Der russische Kosename Sascha steht sowohl für Alexander wie Alexandra. Die Kunst des literarischen Schreibens besteht darin, scheinbaren Kleinigkeiten, das heißt sprechenden Details, Aufmerksamkeit zu schenken. Dank hochsensibler Wahrnehmung unserer sich ändernden sprachlichen Realität sogar aktuelle Paradigmenwechsel zu registrieren. Doch die Verlagslektorin behält Recht. Die von der Autorin-Philologin selbst, unter welche Identität auch immer gelieferte Erklärung, scheint an dieser Stelle völlig verfehlt. Gleichzeitig entwickeln wir, ähnlich diesen Professionellen der Literatur, alle für jedes Medium und Genre unterschiedliche Verstehensrollenkompetenzen. So entgeht einem leicht der eigentliche Zweck meines Exkurses, der im Laufe wiederholter Neuorientierungen das Ziel vor den Augen verloren zu haben scheint. Nochmals, leicht entgeht einem der eigentliche Zweck meines Exkurses, nämlich das Bestreben, die vielschichtigen polystilistischen Identitätsentwürfe im heutigen literarischen Schmelztiegel zu zeigen, statt diese zu beschreiben. Show, don't tell. So das Trendcredo, das jeder Ratgeber kreativen Schreibens dem heutigen Autor ans Herz legt. Mein hybrider Zugang ist eine bewusste Ausweitung sowohl der jeglichen Ambivalenzen ausradierenden rein referenziellen Komfortzone, als auch der allmählich anachronistisch wirkenden Romanprosa. Denn ähnlich wie Einzeldiskurse zunehmend daran scheitern, die Facetten der durch das nomadische Selbst erlebten Realität adäquat wiederzuspiegeln, langweilten tradierte Formmuster ohne originelle Variationen aufgrund ihrer Schlichtheit ein anspruchsvolles Publikum. Schreibende, die durch mehrere Sprachen, Kulturen und Diskurse gewandert sind, hinterlassen eine hybride Ästhetik. Die postmoderne Literatur zeichnet sich durch rhizomatische Grenzüberschreitungen zwischen Idiomen, E- und U-Hierarchien sowie Genres aus. Gleichzeitig gäbe es in unserem postkanonischen Zeitalter kein einheitliches Interesse am Vergangenen mehr, so dass kaum von einem allgemeingültigen Erwartungshorizont ausgegangen werden kann. Um vorprogrammierten Verständigungsprozessen entgegenzuwirken, hat die multikulturelle Literatur Strategien entwickelt, um das Knäuel aus kunterbunten fremden Referenzen an den entsprechenden Stellen zu entwirren. Zu einem mehrschichtigen Textverständnis beitragen kann etwa die kulturelle Kontextualisierung des Ausdrucks Question pour un champion, der zu Beginn meines Vortrags fiel. In diesem französischen Quiz-Sendungsklassiker gilt es, zum Takt eines hektisch tickenden Chronometers anhand von Indizien herauszufinden, wer ich jeweils bin. Dass die Antworten auf diese Frage einen flüchtigen Charakter aufweisen, illustrieren jene Ad-hoc-Neologismen, die delokalisiert und intersexuell offensichtlich phonetisch zwischen den Sprachen spielen. Hingegen entgeht den meisten ohne metalliterischen Kommentar, dass die jugoslawische Stadt Pula als Treffpunkt für das gescheiterte Rendezvous gewählt wurde, weil das Wort in der Muttersprache der Erzählerin Klemmer bzw. Krise bedeutet und sich somit aus rein kompositorischen Gründen anbietet. Dieses hybride Assoziationsmuster, welches das Sprachspiel nicht-muttersprachlicher Autoren kennzeichnet, trägt zumeist einen emotionalen Unterton in sich, im Unterschied zu dem in der Regel Indifferenz demonstrierenden postmodernen Sprachexperiment. Letzteres hat sich längst in eine Krise manövriert. Was ihm recht geschieht, ist es Elfriede Jelinek das Konzept in ihrem Internetroman Night ins Digitalzeitalter überführt. Indem die Schriftsteller in ihrem Text nach dem Motto »Ich bin sowieso abgeschrieben, also warum nicht auch ein wenig davon haben« zusammen glaubt bzw. klaut, und zwar egal von wo, zeigt sie, wie erhabener Kunst, Wirtschaft und die Kultur der Massenmedien in der Postmoderne zunehmend miteinander verschmelzen. Ihre Inspirationsquellen veranschaulichen diesen Paradigmenwechsel in Gestalt einer palimpsestartigen Montage pluralistischer Textsorten, allerdings immer vor dem Hintergrund einer bis ins Letzte ausgearbeiteten Pseudo-Skizzenhaftigkeit, die den feinen Unterschied demonstriert. Heißt das? Aus E-Traditionsgebundenheit und O-Affinität mache EU-Literatur in einem dank schwindender Grenzkontrollen heterogen zusammengesetzten Sprachbereich. Auf dem nicht enden wollenden Weg in die Krise, das heißt nach Pula, wird immer wieder kontrolliert. Das Gedächtnis oszilliert zwischen archivalischer und mythenschaffender Kraft, zum einen um der Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Wahrheit willen, zum anderen, um einen persönlichen Mythos zu kreieren, und zwar durch Weglassen, Verzehren und Verändern, durch narratives Ausschmücken und Ausfabeln. Die Stadt Pula rückt der Realität immer näher, ähnlich wie Autorin Katja Petrowska, die immer neue Drafts anfertigende Kraft unserer Erinnerung in vielleicht Ästhetik zum Strukturprinzip ihrer literarischen Ahnenforschung macht. Dieses sich in die Versachlichungstendenz aktueller Prosa einreihende Werk ist ein Paradebeispiel heutiger Identitätskonstruktion, die in der Vergangenheit Halt sucht und zugleich schwarz auf weiß eine Identitätsdiffusion dokumentiert. Das wird klar, vergleicht man etwa die wissenschaftlich anmutende Kapiteleinleitung mit dem als Leseanweisung fungierenden Zusatztitel Geschichten. Dort, wo literarische Texte mit Sachquellen flirten, entsteht ein polyperspektivischer Blickwinkel, eine Art Bachtinsche Polyphonia 2.0, ohne jegliche Psychologisierung. Ähnlich den gekünstelt kühl wirkenden Werken postmodernen Sprachexperiments oder weltweit vernetzter Poesie. Gerade inmitten unserer coolen Digitalära erkennt Jonathan Franzen, der seine Abkehr von der postmodernen Hermetik äußerst medienwirksam zu Programm macht, im uralten Alleinstellungsmerkmal der Literatur eine Marktlücke. technological consumerism is very good at exploiting the short-term need for that little jolt, but at addressing the real solitude and isolation, which is increasing. Dort, wo die inneren Wallungen des zum bloßen Vehikel verkommenen Autos der Kommunikationsgegenstand sind, kommt es zu einem Comeback von Emotion und Authentizität. Purity, so der passende Titel von Francis' neuesten Roman, den ich vor 3 Tagen in der Auslage eines Büchercafés in Berlin-Friedrichshain entdeckte, rein per Zufall unweit der Romanschauplätze. Wie man den Titel von Francis' früheren internationalen Bestsellern The Corrections und Freedom entnehmen kann, zeigt sich die heutige Identitätsbildung als ein höchst komplexer Prozess zwischen Selbstoptimierung und Selbstverantwortung. Das Erlangen eines stabilen Selbstbildes wird durch mehrere Aspekte beeinträchtigt. So unter anderem Identitätsdiffusion, die sich durch die zunehmend diversifizierende Gesellschaft begünstigt wird, die im globalisierten Lebensstil auftretenden Entwurzelungsgefühle und das rasant gestiegene Lebenstempo. In dieser Welt, die in Bewegung geraten ist, avanciere der Migrant zur Leitfigur. Eine leitende Figur in der Hinsicht, dass Minderheitendiskurse etwa nach der Standpunkttheorie gegenwartskritische und zukunftsweisende Positionen bieten. Eine leitende Figur in jener Hinsicht, dass der Preis für dieses seismologische Vermögen häufig persönlich erlebte innere Inkongruenzen sind. Aus der Position einer sich beständig verrückenden Peripherie ergibt sich mit der Zeit eine Art Metaperspektive, die dort Querverbindungen zu erkennen ermöglicht, wo für gewöhnlich Differenzen herrschen. In der Begegnung mit Fremden bzw. dem Fremden entsteht eine Neuordnung, die Impulse für frische Denkrichtungen bietet. Selbst wenn sie nicht die Erlöser von Billers Vision sind, sondern manchmal eher Leidtragende einer positiven Diskriminierung, so betreten gerade nicht-muttersprachliche Schreibende, wie ich hoffe gezeigt zu haben, immer wieder sprachliches und thematisches Neuland. Die Gegenwartsrelevanz dieser Positionen erklärt sich anhand der Korrelation zwischen Kreativität und Mehrsprachigkeit, die sich etwa in dem ausgeprägten Sprachbewusstsein und Sprachspiel multikultureller Literatur zeigt, und zu der ich eine weitere Komponente hinzufügen möchte, nämlich die zunehmende Unübersichtlichkeit unserer Gesellschaft. Den kleinsten gemeinsamen Nenner bildet hier die Ambiguitätstoleranz. Das Homogene, Monokulturelle und Einsprachige als eine Aberration zu bezeichnen, wie Ilya Tojanow seine Erfahrung aus der heutigen Position formuliert, ist meines Erachtens ebenso ein Irrweg oder aber eine Abkürzung, denn schließlich ist auch der kosmopolitische Blickwinkel nur eine mögliche Betrachtungsweise. Dort, wo die Rolle des anpassungsfähigen Übersetzers die Aufgabe des Fremden bleibt, entnimmt diese Einbahnstraße soziokulturellen Einfühlungsvermögens allerdings dem Gegenüber die Chance bzw. Lernchance, sich der in der Sprache befindlichen Diversität und dadurch der für den transkulturellen Verständigungsprozess erforderlichen permanenten Übersetzungsleistung bewusst zu werden. Da es sich hier auf die Sprache ankommt, begreife ich das grenzüberschreitende Denkvermögen als eine Perspektive. Es macht das zukunftsstiftende Kreativitätspotenzial einer aufstrebenden postmaterialistischen Gesellschaft aus. Wie die Franzosen sagen, ein Land en voie de, das heißt ein Land auf dem Weg in die nächste Stufe. Auf diesem noch langen Weg ist das grenzübergreifende Denken ein kreatives Heilmittel gegen jenes Unsicherheits- und Überforderungsempfinden, das sich als symptomatisch für unsere im schnellen Wandel begriffene Welt weist, deren Regeln immer weniger auf Gehorsamkeit, Disziplin und moralischer Angepasstheit und stattdessen auf Flexibilität, Änderung und der Schnelligkeit unserer Reaktionsfähigkeit basierten. Der Weg zu adäquaten Lösungen in einer multidimensionalen und undurchsichtig gewordenen Gesellschaft führt über Umwege. Nach dem Konzept von Obliquity treffen wir bessere Entscheidungen, wenn wir endlos anpassungsfähig sein, die Grenzen unseres Wissens erkennen und eine größere Vielfalt an Informationsquellen und Meinungen besäßen. Die kreative, literarische oder theoretische Schreibprozess führt vor, wie das Hinauszögern von Urteilen einen für diverse Alternativen offenen Freiraum zeugt. Was folgt, ist ein Entstehungsprozess als eine eigenwillige Konstruktion, dessen latenter Identität mit einem Ausgang, den man sich anders kaum imstande gewesen wäre, zu imaginieren. Sich als Mensch, Scheidender oder nicht, der Erfahrung des im Entstehen begriffen Seins auszusetzen, schafft einen grundsätzlichen Perspektivwechsel zu mehr Demut und Toleranz. Der Romanist Ottmar Etter schreibt der Literaturbetrachtung in dieser Hinsicht eine hochaktuelle und eminent politische Bedeutung zu, könne doch keinen Zweifel an der Tatsache bestehen, dass die wichtigste und zugleich mit den größten Risiken behaftete Herausforderung des 21. Jahrhunderts, die Suche nach einem auf wechselseitige Achtung und Anerkennung beruhenden Zusammenleben in Differenz sei. Gelingt es uns, dualistische Differenzen durch ein Denken in Differenz aufzulösen? Was kann die einstige Provokation einer sich permanent aufschiebenden Bedeutung, die aus dem Rahmen eines weiterhin fixierten, ja anal fixierten Sprachgefüges fällt? Ist dies eine Perspektive, die sich lediglich in ständiger Konfrontation erarbeiten lässt? Auf meinen geografischen wie geistigen Fluchten bin ich einer permanenten Verwandlung unterworfen, zu einer Fortentwicklung verdammt, die Rückkehr ausschließt. Ihrerseits befreiten sich die Autoren Theresia Mora und Sabine Scholl schreibend aus der provinziellen Enge ihrer Kindheit. Peter Handke und Paul Nisson flüchteten nach Frankreich, um in einem dem autobiografisch motivierten Schreiben wohlgesinnter gegenübergestellten Klima zu gedeihen. Mein eigenes Unterwegssein sehe ich weniger als eine Flucht von einem Ort, denn als eine Suchbewegung hin zu einem Ziel nach dem anderen. Ausgelöst hat dieses Odyssee meine chronische Unzufriedenheit mit Erklärungen, die meine personalen Faszinosen nur ungenügend beantworten und die sich hieraus ergebende Notwendigkeit, mir durch erweiterten Kenntnis- und Erfahrungsraum das Vertrauen zu erarbeiten, die gesuchten Antworten in einem fortwährenden identitätsstiftenden Prozess selbst entwickeln zu können. Hieraus ergibt sich ein gewandelter Begriff von Weltschmerz. Die ideale Welt existiert, stets partiell woanders. Auf der Suche nach einer Zusammenfügung seines solipsistischen Ideals wurstelt sich der schreibende Lebensästhetik durch, um sich als individualistisches Gesamtkunstwerk zu realisieren. Sandra Gugic, eine österreichische Autorin mit serbischen Wurzeln, die zwischen Wien und Berlin auf Achse ist, bezeichnet sich als Teil eines Prekariat-Jetsets. Allfällige Ausbrüche machen sowohl das Kapital wie das Drama eines schreibenden Individuums ohne feste Identität aus. Wo die Kontinentalplatten der Seelenlandschaft aufeinanderprallen, spuckt das Herz rotglühende Lava.
Hui, danke für die öffentliche Operation am literarischen zuckenden Leib. Ich habe jede Menge Frage aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob ich damit beginne. Ich fange vielleicht mal damit an, das Publikum einzubinden. Das sozusagen, du hast das ja auch eingebaut, also mit einer großen, mit Niveau und Erwartungshaltung gekommen ist. Also vielleicht gibt es erste Fragen und Bemerkungen.
Also ich finde, du hast das ganz schön Es ist so schön rausgekommen, wie man an verschiedenen Orten gleichzeitig ist, dass es kein eindeutiges Ich gibt und so. Und jetzt in Referenz auf den Literaturbetrieb.
Habe ich das Mikro an, weil ich höre das eigentlich ein bisschen schlecht. Ich höre dich kaum.
Hallo, hallo, hallo. Hallo. Okay. Ja. Ich wollte fragen, in Bezug auf den Literaturbetrieb, der ja noch immer sehr national organisiert ist und es gibt immer wieder trotzdem so österreichischen Schriftstellerpreis, deutsche Literatur, ja, ob du das kommentieren könntest? Mhm. Also braucht es das noch, Nationalliteratur, oder sollte man...
Ja, also ich kann leider nicht selber entscheiden, ob es das noch braucht. Also natürlich persönlich für mich wäre es sehr angenehm, wenn das nicht so wäre, aber du hast schon recht, also das gibt es. Und das habe ich auch ein bisschen gemeint mit dem letzten Wort, also Ausbrüche und auch mit dem Beispiel von Sandra Gugic. Also dass diese Grenzen sehr wohl existieren und dass es eigentlich gar nicht so leicht ist, da hin und her zu pendeln. Ja? Antwortet auf die Frage? Ja? Okay.
Gut. Andere Bemerkungen, Fragen?
Vielleicht noch dazu, dass man einfach im Geist noch, also im Geist schon viel weiter ist als natürlich physisch. Ja.
Danke für den schönen Vortrag. Ich fand einen sehr schönen Begriff, was er zum Schluss mit der als Allheilmittel auch dargestellt wurde, die Ambiguitätstoleranz als kleinsten gemeinsamen Nenner. Und ich bin eigentlich immer sehr erinnert worden, jetzt weniger an Autorschaft im Sinne von klassischer Poesie, aber auch Autorin als aus der Wissenschaft kommend auch, ne, mhm, wo man eigentlich diese Prozesse auch so nachvollziehen kann. Dass es einerseits diese Verschulungs-, Institutionalisierungstendenzen gibt, ja, okay, und irgendwie hatte ich dann so im Kopf, geht man durch ähnliche Prozesse, ja, man löst sich zum einen von dieser Identität, vom Auto, ja, das Peer Review wird eingeführt, ja, dass das, mhm, Ganze eigentlich in ein starreres Konzept eigentlich auch bringt, aber dann doch eigentlich dieses Nomadentum oder diese Ambiguitätstoleranz noch nicht vorhanden ist, ja, wo eigentlich die Kritik so in die Richtung geht, wir produzieren ja eigentlich auch genau dasselbe. Insofern wäre es auch spannend, also was jetzt so als migrantischer Autor als Chance definiert wurde, das auch auf den Wissenschaftsbegriff überhaupt anzuwenden.
Ja.
Ist das ein Thema, was eine Rolle spielt in deiner Arbeit?
Ja, total. Also das ist eigentlich mein Plädoyer auch. Und deswegen habe ich ja auch gesagt, also es ist Mehrsprachigkeit, Kreativität und diese Unübersichtlichkeit von unserer Gesellschaft. Also dass da eben die Ambiguitätstoleranz der kleinste Nenner ist, gemeinsame Nenner. Also dass das wahrscheinlich im Mainstream noch nicht angekommen ist, das ist mir schon klar.
Kleinste Nenner sind schon wirklich klein, aber...
Ach so, ja. Ja, ja, genau, das hätte ich ja auch noch irgendwie als ein doppeldeutiges Wort hier zeigen können.
Mhm. Eine abschließende Frage oder Bemerkung noch? Dann nutze ich die Gelegenheit. Du hast dann zwischen dem Postmodernen und dem Postpostmodernen unterschieden. Das ist natürlich reizvoll, aber auch vorsätzlich sozusagen eine Falle, in die ich jetzt tappen möchte. Ich meine, natürlich, wenn man sagt, mit Ihab Hassan ist die postmoderne Literatur mehr ein Baukasten ästhetischer Praxen als vielmehr jetzt eine historische Zuschreibung, weil wir das erste Mal Ende des 19. Jahrhunderts vom Begriff Postmoderne hören. Mhm. Ist es jetzt für das Postpostmoderne was Ähnliches, wo jetzt dann die Jet-Set-Migration der Autorinnen und Autoren sozusagen da aus einer ähnlichen Instrumentenkiste sich bedienen soll? Oder wie ist das zu verstehen? Weil du hast jetzt sehr viel neuere Beispiele herangezogen, um das zu unterfüttern, diese Thesen. Mhm. Das hast du jetzt eigentlich als Forschung mit literarischen Mitteln im Sinne von Literatur eigentlich auch präsentiert hast. Die Frage ist nur, ist jetzt dieses Postmoderne in deiner Einschätzung auch etwas, das sich ein sich noch ausbildender Instrumentenkasten, oder tappen wir da wieder so in so einen Moment von Geschichte, also auch im Sinne von Historisierungsprozessen?
Ich weiß es nicht. Ich bin irgendwie die ganze Zeit jetzt bei diesem Wort Jet Set irgendwie hängen geblieben, weil ich eben gesagt habe, Prekariat chattet. Also das ist eigentlich ein bisschen auch das, worauf die erste Frage hinaus wollte. Also dass eigentlich diese Grenzen sehr wohl noch existieren und das ist als sozusagen als Gesamtkunstwerk, als ein menschliches Gesamtkunstwerk gar nicht so leicht ist, da zu jonglieren und zu agieren. Aber das beantwortet deine Frage nicht, aber es ist mir einfach im Kopf geblieben die ganze Zeit, dass eigentlich es hier überhaupt nicht um Jetset geht, sondern eigentlich um sehr, sehr existenzielle Ausbrüche. Ja?
Gut, vielleicht können wir das im Rahmen der Abendveranstaltung klären. Danke auf jeden Fall nochmal für den Vortrag und für die Diskussionsbeteiligung. Ich darf abschließend an Günter Friesinger übergeben.
Ja, ich sage danke Thomas, danke Judith, meine beiden Co-Kuratoren des Festivals, beziehungsweise des Symposiums besser gesagt. Danke auch für deinen Vortrag. Ich sage nur ganz kurz zum Schluss etwas, es geht ja noch ein bisschen weiter. Wir haben ja jetzt noch ein Programm für uns. Einerseits die, die sich angemeldet haben, hoffe ich dann später beim Transkulinarium Express zu sehen. Also wir reisen nach Afghanistan. Und werden Afghanistan durch Essen, Musik und Erzählungen kennen. Ab morgen haben wir unsere erste Theaterproduktion in dem Festival über den heiligen Koloman. Der heilige Koloman, der erste Heilige Österreichs, der eigentlich irischer Pilger war und den Fehler gemacht hat, auf dem Weg zurück nach Hause in Österreich Stopp zu machen, in Stockerau, wo man ihn gefangen genommen hat, gefoltert. Und dann auch tatsächlich getötet und seinem Tod hat er sich dann auch gerecht, er ist nicht verwest. Und wurde dann tatsächlich auch heilig gesprochen und war jahrhundertelang Schutzpatron von Niederösterreich und tatsächlich, eben wie gesagt, der erste Heilige Österreichs. Damit morgen geht's weiter, 18 Uhr Werkzeug H bei freiem Eintritt. Ab Mittwoch dann Start der Konzertreihe Elektronische Musik im Weißen Haus. Ab 20 Uhr. Noch ein kleiner Hinweis auf den Büchertisch da hinten. Wie gesagt, alle Bücher, die da hinten liegen, zum halben Preis. Die Erlöse gehen an den Verein Uta Bock, den wir als Festival unterstützen. Und damit schließe ich hier, hab die Ehre hier zu schließen und sage danke und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Ciao.